ARD.
Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Wenn es so weitergeht. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen was tun. Ich kann nicht mehr. Wirklich, ich kann nicht mehr.
Geisterstadt von Friedrich Arni. Erster Teil.
Ja? Hallo?
Guten Morgen. Frank hier.
Frank? Welcher Frank?
Jakob Frank. Ich komme jetzt erst einmal rauf zu Ihnen.
Hallo? Hallo?
Frau Wernick? Frau Wernick? Mein Name ist Jakob Frank, ich bin ein ehemaliger Kommissar der Kripo. Ich muss mit Ihnen sprechen, das ist sehr dringend.
Worum geht's denn?
Das möchte ich Ihnen hier draußen nicht sagen, Frau Wernick.
Wie spät ist denn?
7:20 Uhr.
So früh.
Darf ich reinkommen? Ich muss Ihnen was mitteilen.
Ja, was denn?
Es betrifft Ihren Mann.
Was ist mit ihm?
Jetzt setzen wir uns erst mal hin.
Sie sehen nur, ich bin noch im Morgenmantel.
Sie sind gerade erst ins Bett gegangen.
Wieso denn?
Sie sehen aus, als hätten Sie kaum geschlafen.
Er war lange bei der Kripo, Jakob Frank. Bei der Mordkommission. Und wenn wir ihn baten, erwies er uns auch nach seiner Pensionierung noch einen Dienst. Allerdings nicht zwangsläufig aktiv bei den Ermittlungen, sondern auf einem Gebiet, um das die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen, auch die erfahrensten, gern einen Bogen machten. Ich auch, gebe ich zu.
Frau Wernick, wir haben Ihren Mann tot aufgefunden.
Besonnen und gefasst auf jede vorstellbare Reaktion klingelt Jakob Frank an den Türen der Hinterbliebenen, um in dem einen Moment anwesend zu sein, wenn deren Welt ein für alle Mal aus den Fugen gerät. Manchmal beginnen die Betroffenen zu schreien und hören nicht mehr damit auf. Manchmal sind sie einer Ohnmacht nahe. Manchmal fehlt ihnen zu allem die Kraft und sie sinken fassungslos auf die Knie. Und manchmal passiert fast nichts. Jemand öffnet die Tür, hört sich an, was Frank zu sagen hat, bleibt einige Sekunden lang stumm und erwidert schließlich in einem scheinbar unaufgeregten Tonfall, als wäre das Wichtigste jetzt erstmal eine Pause.
Dann mache ich uns jetzt am besten erst einmal einen starken Kaffee, Herr Frank.
Das war's. Sie macht ihm einen Kaffee und stellt dann praktisch keine Fragen mehr.
So hat mir Jakob den Anfang seiner Begegnung mit Stefanie Wernick vorhin am Telefon geschildert, Chefin.
Hält er sie für verdächtig? Ich ziehe die Frage zurück. Zu so einem frühen Zeitpunkt würde sich Frank nie zu so einer Aussage hinreißen lassen.
Natürlich nicht. Also, Dennis ist schon bei den Nachbarn rund um den Tatort und unsere neue Kollegin Inka Selleck kümmert sich um die Telefondaten. Ah, und Doc Raimondo hat auch angerufen. Das Opfer ist eindeutig verblutet, sagt er. Vermutlich 4 Schläge mit einem harten, kantigen Gegenstand. Die Tatwaffe haben wir noch nicht gesichert.
Tatzeitpunkt?
Spät nachts, früher Morgen.
Also keine Zeugen vom Markt gegenüber?
Mm-mm. Der hat ja längst geschlossen. In knapp 2 Stunden öffnet er wieder, dann hören wir uns dort um.
Wo ist der Jakob Frank jetzt?
Immer noch bei der Witwe. Ich hole ihn ab.
Frau Wernick, Würden Sie sich bitte wieder hinsetzen und auf meine Fragen antworten.
Mehr weiß ich nicht. Wir hatten Streit gehabt. Mein Mann und ich, er ist weggegangen und nicht mehr heimgekommen. Ende.
Ihr Mann wurde erschlagen.
Das haben sie schon gesagt. Ich möchte mit meinem Sohn sprechen. Ich mag nicht allein sein.
Ja, ich bin bei Ihnen.
Ja, sicher. Der Lukas ist halt... Er muss da sein. Er hilft wieder aus bei uns. Nicht so arg gern, das weiß ich schon. Aber er will halt der Familie helfen. Sein Chef hat er ihm freigeben für die Duld. Das ist wahnsinnig kollegial. Ohne meinen Sohn wären wir praktisch aufgeschmissen. Trotzdem Jens, der natürlich auch immer da ist.
Wer ist Jens?
Das ist unser Angestellter, Jens Gallo. Treue Seele seit doch fast 15 Jahren. Oh mein, wir können doch trotzdem heute öffnen, oder nicht?
Darüber entscheide nicht ich, das bestimmen meine Kolleginnen, die im Fall ihres Mannes ermitteln.
Aber der Autoscooter ist unsere Existenz. Wir sind eh am Limit. Einen Ausfall können wir uns nicht leisten. Wir schauen uns kaum noch raus vor lauter Kosten und Ausständen und Stress und...
Ach. Haben Sie Schulden?
Na, wir haben keine Schulden. Wir sind ein seriöses Unternehmen. Wir betreiben den Scooter seit 24 Jahren und zwar deutschlandweit. Österreich auch, Belgien, Holland. Wir sind ausgebucht, Herr Frank, glaub's mir.
Darf ich Ihnen noch einen Kaffee einschenken?
Na, ich mag meinen Sohn sprechen, den Lukas.
Ja, dann rufen Sie ihn an.
Ja, das mache ich jetzt.
Hey, Lukas hier. Draufquatschen. Ich meld mich.
Lukas, hier ist Mama. Du, es ist was Schlimmes passiert. Bitte meld dich, ja? Bitte, schnell.
Wo wohnt Ihr Sohn?
In Waging. Da arbeitet er auch, bei der Firma Burggraf. Große Kfz-Werkstatt mit Verkauf. Lukas ist gelernter Mechatroniker, wird aber später in den Verkauf wechseln. Er kann gut mit Menschen.
Und während der Adult fährt er jeden Tag von Waging nach München und wieder zurück.
Aber woher denn? Was ist denn das für eine Frage? Er wohnt dann in einer Pension.
In welcher? Frau Wernick, den Namen der Pension bitte.
Ja, wozu ist das jetzt nachher wichtig?
Ihr Sohn muss eine Aussage machen. Genau wie Sie und andere Mitglieder Ihrer Familie.
Außer uns gibt's keine. Ja. Wer ist jetzt das?
Ihr Sohn?
Der Lukas. Ja, möglich. Ja. Lukas? Hallo? Hallo?
Hier ist Farisa Nasri.
Wer? Nasri? Wer sind...
Kripo München.
Aha.
Darf ich hochkommen?
Ja, von mir aus. Da kommt eine Frau von der Polizei. Muss ich jetzt alles noch einmal sagen?
Mit den Aussagen der Witwe können wir vorläufig gar nichts anfangen. Sie und ihr Mann haben gestritten. Sie war zu Hause, hat angeblich geschlafen. Und schon standst du vor der Tür. Was hältst du von der Frau?
Sie hatte anscheinend Probleme mit ihrem Mann. Immer wieder. Es scheint ein schwieriges Verhältnis zwischen den beiden zu sein. Irgendwie zerrüttet. Aber nicht kalt.
Gut wäre, wenn wir die genauen Gründe des Streits kennen würden. Hat sie darüber mit dir gesprochen?
Ja, in Andeutungen. Ah, schau! Da! Die Bude gibt's immer noch. Da war ich schon als Kind. Ich hab daneben geworfen. Ich hab die verdammten Dosen mit dem Ball einfach nicht getroffen. Das war wie verhext. Die Standelbetreiberin hat mir aus Mitleid mehrmals einen Teddybär geschenkt.
Weil du aus Verzweiflung geweint hast, gell?
Ich habe nicht aus Verzweiflung geweint, gell? Ich war nur so enttäuscht über mich selbst.
Willst du es nochmal probieren? Ich gebe einen Wurf aus.
Nein, danke. Erzähl mir was über das Opfer.
Viel haben wir noch nicht. Bernd Werneck, 49, Betreiber eines Autoscooters auf allen möglichen Jahrmärkten. regelmäßig auf den drei Dulds in München. Auf der Mai-Duld, der Jakobi-Duld und Kirchweih-Duld. Heißt es eigentlich Dulds oder Dulden?
Oh, die Duld, die Dulden.
Hm, du musst es ja wissen. Du warst ja hier früher ein bekannter Stammgast als Bälleverwerfer. Okay. Werneck war verheiratet, er hatte einen Sohn, der in Waging lebt.
Und Werneck hatte Ärger mit ungefähr jedem hier auf der Duld.
Herr Hauptkommissar Kalk. Servus.
Servus.
Grüß dich, Dennis. Schleichst du schon länger hinter uns her?
Ja, Beschattung kann ich. Guten Morgen. Dabei hat Bernd Werneck angeblich gar nicht so gern gestritten. Aber er soll seit Jahrzehnten ein Alkoholproblem gehabt haben und auch verschuldet sein und noch ein paar andere Probleme haben, über die seine Kollegen vom Markt nur ungern reden.
Aber du hast trotzdem Informationen für uns. Du kannst ja auch Befragungen.
Ja, solange ich niemanden offiziell vernehmen muss.
Habe ich dir das schon erzählt, Jakob?
Komm, ist gut.
Bei der Vernehmung eines verstockten Kerls aus der Milieu-Gastro-Szene hat Dennis einmal dermaßen die Geduld verloren, dass er den Mann samtstuhlig den kompletten Vernehmungsraum geschleift, dann geohrfeigt und ihm auch noch sein hübsches goldenes Kettchen vom Hals gerissen hat. Bloß weil er keine Nerven mehr hatte, den schwachsinnigen Aussagen des Mannes zuzuhören.
Okay, wollt ihr Informationen von mir oder olle Kamellen aufwärmen?
Red schon, Dennis.
Also, die Geschäfte laufen nicht mehr so wie früher. Nebenkosten steigen ständig, die Standgebühren auch. Werneck musste schon mehrmals einen Kredit aufnehmen. Das hat mir der Chef vom Schießstand unter der Hand erzählt. Außerdem, Werneck war mindestens zweimal in einer Klinik zur Suchtbehandlung. Alkohol, Tabletten. Hat leider nichts genützt. Nach der Eröffnung der Duld vorgestern war er wohl wieder arg mitgenommen und konnte sich kaum noch um den Betrieb kümmern. Das hat alles sein Mitarbeiter erledigt.
Jens Gallo.
Genau.
Die treue Seele, wie Stefanie Werneck ihn nennt.
Das mag sein, aber der Gallo, der hatte am meisten Grund, wütend und verbittert zu sein.
Wieso?
Es heißt, Jens Gallo hat seit Monaten keinen Lohn erhalten, weil Werneck angeblich nicht zahlen konnte. Klamme Kasse. Der Betrieb muss weitergehen. Die Alltagskosten, Strom, Wartungsarbeiten. Die Familie ackert am Limit, sagen die Leute. Sogar der Sohn muss immer wieder mal extra aus Waging herkommen und mithelfen. Wie früher als Kind. Begeistert ist der junge Mann davon nicht, wie ich gehört habe.
Wir bestellen alle ins Kommissariat. Den Sohn, die Mutter und die gute Seele.
Dann bleibt der Autoscooter geschlossen.
Auf jeden Fall. So lange, bis zumindest die drei Personen als Verdächtige hundertprozentig auszuschließen sind.
Das dürfen Sie nicht machen, das geht nicht. Echt jetzt, da erwarte ich Verständnis von Ihnen. Der Scooter, das sind wir, die Werneck's. Wir haben Stammkunden, Hunderte. Ein paar von denen kommen jeden Tag. Jugendliche, ihre Freunde, die Eltern sowieso. Frau Kommissarin Nasri, so geht's nicht.
Anders geht's nicht.
Ich sag eh nichts. Ich hab nichts zu sagen. Und was soll meine Mutter hier und der Jens? Was haben Sie vor? Sie ruinieren unser Geschäft, Sie machen uns kaputt.
Lukas Werneck.
Ich weiß schon, wie ich heiße.
Wir haben Sie als Zeugen hergebeten. Ihr Vater ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen heute Nacht. Und ich muss herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. Was ist los mit Ihnen? Haben Sie was eingeworfen? Ihre Lider zittern extrem.
Die zittern nicht. Ich habe eine Allergie.
Gegen was?
Gegen die Natur.
Aha. Und gegen den Markt auch?
Was?
Ja, wir haben gehört, Sie arbeiten nicht gerade freiwillig auf der Auerduld.
Ich spring halt ein. Was soll ich machen? Ist halt Familie, der Scooter.
Sie könnten Nein sagen. Sie haben doch einen Beruf.
Tja, wenn's so einfach wäre. Sie müssen mich sofort gehen lassen. Ich muss aufsperren. Der Betrieb geht gleich los. Es ist schon fast 10:30. Wir müssten seit einer halben Stunde fahrbereit sein.
Daraus wird heute nichts. Wie oft muss ich das noch wiederholen?
Nein, bitte. Es geht um Leben und Tod.
Ja, so ist's, Lukas. Leben und Tod. So, sagen Sie mir, wen würden Sie für fähig halten, Ihren Vater so anzugreifen, dass dieser den Angriff nicht überlebt?
Ich weiß überhaupt nicht, was genau passiert ist. Der Polizist hat gesagt, ich soll mitkommen, weil meinem Vater was passiert wäre. Und jetzt bin ich hier und weiß immer noch nichts.
Der Kollege von der Streife hat mir berichtet, Sie hätten sich geweigert, mitzukommen.
Logisch. Ich lasse mich doch nicht einfach so abführen.
Ihnen wurde mitgeteilt, dass Ihr Vater tot ist und Sie um eine Aussage gebeten werden.
Ja, schon.
Kann es sein, dass Sie verkatert sind? Hatten Sie eine lange Nacht?
Ich trinke nicht.
Wo waren Sie denn heute Nacht?
Im Bett.
So, ich lasse Ihnen jetzt einen Kaffee bringen und dazu ein Wasser und dann hoffe ich, dass unser Gespräch ein bisschen mehr in den Fluss kommt.
Ich muss auf die Duld.
Befragungen von unkooperativen Zeugen ergeben selten Sinn. Außer man wendet bestimmte Tricks an. Manipuliert die Personen, indem man ihnen Fangfragen stellt und sie in eine bestimmte, verwirrende Richtung lenkt, sodass sie sich verplappern und ihre Aussagen nicht mehr kontrollieren können. List ist in unserer Arbeit ausdrücklich erlaubt. Täuschung dagegen ausdrücklich nicht. Auch wenn manche von uns dabei eine Grauzone sehen, in der um der Wahrheit willen härtere Methoden unvermeidlich sind. Bei Lukas Werneck, dem 23-jährigen Sohn des Todesopfers, war ich mir nicht sicher, wie ich sein Verhalten bewerten sollte. Einerseits wirkte er ehrlich verstört, andererseits schien er mich provozieren zu wollen. Er versuchte ein Spiel, dessen Regeln er selber nicht beherrschte. Er gab sich cool und wirkte gleichzeitig konfus und krampfhaft und auf eine fast rührende Art verunsichert, verletzt. Alles in allem eine eher bedauernswerte Gestalt. Ich versprach, gleich wiederzukommen und ging ohne weitere Erklärungen ins Nebenzimmer zu meiner Kollegin Inka, die die Befragung durch ein Spiegelfenster beobachtete.
Da sitzt er und kann die Kaffeetasse gerade noch so festhalten. Sieh dir an, wie seine Hände zittern. Möglich, dass der Schock ihn jetzt erst voll erwischt.
Kann sein. Aber er ist genauso verstockt wie seine Mutter. Was hat die Funkzellenabfrage ergeben, Inka?
Für die von Dr. Raimondo bisher angenommene Tatzeit zwischen 1 und 2.30 Uhr noch nichts Konkretes.
Lukas Werneck war nicht in der Nähe.
Naja.
Schon klar, er kann da gewesen sein, ohne sein Telefon. Und die Mutter?
Wir haben noch nicht alle Nummern überprüft. Und die Auswertung der städtischen Kameras in der Nähe des Tatorts zieht sich. Wahrscheinlich kann man sowieso wieder nichts erkennen.
Wo sind die Mutter und der Angestellte im Moment?
Im Warteraum.
Beide zusammen? Nicht gut. Was Neues von der Tatwaffe?
Die Kollegen haben ein paar Pflastersteine von der Baustelle nebenan sichergestellt. Die lagen im Hinterhof rum. Auf einem befinden sich dunkle Schlieren.
Klingt vielversprechend. Gut, ich nehme mir mal diesen Gallo vor.
Und ich mache mit Werneck Junior weiter. Auf der Duld wird es heute nur ein Thema geben. Ist Dennis noch dort?
Ja, Jakob auch. Er will sich ein wenig umhören, sagt er. Inoffiziell.
Ein Ex-Kommissar als Undercover-Agent? Ihr habt hier ziemlich interessante Methoden.
Kommt ihr morgen schon nicht mehr komisch vor. An Jakob Frank hat sich jeder Neuzugang bei uns sehr schnell gewöhnt.
Bravo! Pfeil gerade getroffen, geht doch! Noch drei Bälle?
Das war ein reiner Glückstreffer. Die Dosen stehen irgendwie zu weit auseinander.
Das tun sie nicht, der Herr. Los geht's!
Naja, das war abzusehen. Dreimal komplett ins Abseits. Ich versteh's nicht.
Meine Mutter hat früher Kindern, die ständig daneben geworfen haben, einen Teddybären geschenkt zum Trost. Wollen sie einen?
Sie sind die Tochter von Frau Linke?
Kim Linke, ja. Und Sie sind?
Jakob Frank. Ich war mit meinen Eltern regelmäßig auf der Duld. Lebt Ihre Mutter noch?
In einem Heim draußen im Planegg. Sie ist über 90. Ich gebe Ihnen drei Würfe aus, wegen den alten Zeiten.
Na.
Kneifen gilt nicht.
Na gut. Das gibt's doch nicht.
Das ist schon sehr ungewöhnlich, dass Sie so gar nichts treffen, außer vorhin das eine Mal. Möchten Sie kein Teddy?
Na. Kannten Sie den Autoscooterbesitzer, der angeblich umgebracht wurde?
Den Bernd? Den kennt jeder auf dem Markt.
Na, ich hab gehört, der hatte Affären.
Er konnte charmant sein. Wenn er nicht gerade furchtbar besoffen war oder verwirrt. Grit wird viel unter den Standl-Leuten. Mit den Grashoff-Sistern war er recht eng. Das war ziemlich offensichtlich.
Aha. Und welchen Stand betreiben die Sisters?
Nicht so neugierig, der Herr. Oder sind sie auch von der Polizei?
Wieso auch?
Hier schleicht schon den ganzen Vormittag so ein kurzsichtiger Typ im Karohemd und Jeans rum und fragt die Leute aus. Ist von der Kripo. Gehören Sie zu dem?
Ich bin mit Frau Werneck recht gut bekannt. Die Familie hat Schulden, hat sie mir erzählt.
So was erzählt die? Es ist eigentlich ein eisernes Marktgesetz. Über Interna wird normalerweise nach außen hin geschwiegen.
Aber sie hat mir auch von der Ehekrise erzählt, vom Streit mit ihrem Mann. Der Sohn ist auch eigen.
Der Lukas, der ist in Ordnung. Der springt ein, wenn Not am Mann ist. Der lässt seine Eltern nicht hängen. Was hat Ihnen die Stefanie Werneck denn noch alles erzählt? Wie heißen Sie nochmal?
Ja, ich bin der Jakob.
Der Jakob? Ha, da bist ja viel zu früh dran. Die Jakobiduld ist doch erst Anfang August.
Können Sie das bitte sein lassen, Herr Gallo?
Was denn?
Das Klopfen mit den Fingern.
Entschuldigung.
Das ist also nur ein Gerücht, dass Sie seit Monaten keinen Lohn von Bernd Werneck bekommen haben?
Ja.
Und wie entsteht so ein Gerücht?
Keine Ahnung.
War Bernd Werneck gestern tagsüber betrunken?
Ist mir nicht aufgefallen.
Aber Sie waren den ganzen Tag beim Fahrgeschäft?
Ja, wo denn sonst?
Und abends, also nach 20 Uhr, wenn alle Händler schließen, wo waren Sie denn da?
Da war ich kaputt. Bin heimgegangen.
In die Klingerstraße?
Da wohne ich, ja. Klingerstraße.
Und Sie sind nicht nochmal rausgegangen?
Ja. Bleibt der Scooter halt den ganzen Tag zu?
Vermutlich die nächsten Tage.
Ja Gott, Sie fix, wollen Sie uns ruinieren, Sie? Sie Beamtin, Sie.
Offensichtlich geht's Ihnen inzwischen besser, Lukas. Sie sind nicht mehr so flatterig.
Was bin ich? Oh, wer sind Sie?
Selig. Inka Selig.
Okay. Ich bin echt manchmal überfordert.
Wovon sind Sie manchmal überfordert?
Von Leuten. Da ist halt immer so ein Gewusel, ein Haufen Leute.
Wenn Sie mit Ihrem Vater gesprochen haben, waren Sie da auch oft überfordert?
Wirklich nicht. Dem habe ich die Meinung gesagt, wenn es sein musste. Meine Mama auch.
Ihre Mutter hat sich nichts gefallen lassen.
Sie hat sich schon was gefallen lassen. Aber sie hat ihm auch die Meinung gegeigt. Aber sowas von.
Kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen Ihrer Mutter und Ihrem Vater?
Nein, auf keinen Fall. Der Vater war halt manchmal schlecht drauf. Aber schlagen? Sowas hat er nie gemacht. Nee.
Ihr Vater hatte wieder getrunken. Sie möchten nicht darüber sprechen. Der Mitarbeiter Ihrer Eltern, Jens Gallo, hat seinen Lohn nicht erhalten, weil angeblich kein Geld da war. Herr Werneck, ich rede mit Ihnen.
Ja, kann schon sein. Keine Ahnung, wieso die Leute ausgerechnet beim Autoscooter sparen. Wenn die Maß Bier 15 Euro kostet, haben sie kein Problem. Ich habe da auch nichts mehr ausrichten können.
Wobei wollten Sie etwas ausrichten?
Bei dem ganzen Wahnsinn. Der Jens macht meine Mutter verantwortlich. Meine Mutter plärt die ganze Zeit meinen Vater an. Mein Vater plärt mich an, meine Mutter schmeißt sich Tabletten ein. Und dann ist mein Vater auch noch eifersüchtig auf den Jens, weil er sich einredet, dass meine Mutter was mit dem hat. Das ist doch alles nicht mehr zum Aushalten. Meine Mutter sagt, wenn das so weitergeht, passiert bald was. Und Frau Selig, ist was passiert? Es ist was passiert.
Sie lügen mich an, Herr Gallo. Schlecht für Sie.
Hä? Ich hab nicht gelungen.
Sie haben keinen Lohn gekriegt. Sie waren stinksauer auf Ihren Chef. Sie haben Stefanie Werneck beschimpft, warum sie Ihnen nicht beisteht in der Geldsache, obwohl Sie angeblich ein Verhältnis mit ihr haben.
Was hab ich, was? Nix da.
Herr Gallo, einfach zugeben und wir sind einen Schritt weiter.
Verhältnis total daneben.
Laut und deutlich bitte.
Sie hat mich gefragt, die Stefanie, ja? Mehrmals sogar. Ich habe ja auch versucht, mit Bernd zu reden. Aber das war für einen Arsch. Mit dem hast du ja nicht mehr unterhalten können. Er hat sich nicht mehr im Griff gehabt mit der Sauferei. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich verzichte auf einen Monatslohn, wenn er professionell was machen lässt. Therapie, Entzug, Klinik, das kostet doch alles einen Haufen Geld.
Verhältnis, ja oder nein?
Und wenn? Es war eine Familienangelegenheit. Basta.
Mord ist keine Familienangelegenheit, Herr Gallo.
Ja, was denn sonst? Außerdem, wer sagt denn überhaupt, dass das Mord war? Als war da jemand hingegangen und hätte ihn absichtlich erschlagen. Das ist doch absurd.
Details zur Tötungsart hatten wir bis zu dem Zeitpunkt gegenüber niemandem preisgegeben. Deswegen fiel meiner Kollegin Inka Selleck und mir eine Reaktion der Befragten besonders auf. Weder Stefanie Werneck, die Frau des getöteten Geschäftsmannes, noch dessen Sohn und ebenso dessen engster Mitarbeiter waren offenbar daran interessiert, mit welcher Waffe oder welchem Gegenstand Bernd Werneck umgebracht worden war. Der Hinweis, er sei erschlagen worden, genügte ihnen offenbar. Sie fragten nicht weiter nach. Äußerst ungewöhnliches Verhalten, das ich in meinen vielen Jahren im Kommissariat sehr selten erlebt habe. Der Schock mag hin und wieder eine Rolle spielen, aber seit dem Moment, als unsere drei Zeugen die schlimme Nachricht erfahren hatten, waren mittlerweile einige Stunden vergangen. Und meiner Einschätzung nach wirkten sie, zumindest nach außen hin, gefasst und darauf bedacht, keine unüberlegten oder für sie nachteiligen Bemerkungen fallen zu lassen. Alle drei schienen, und zwar von Anfang an, von den Ereignissen nicht gerade überrascht worden zu sein. Da Jakob Frank weitere Informationen auf der Auerduld gesammelt hatte und mein Kollege Dennis Kalt nicht nur mit Standelbetreibern, sondern auch mit der Stadtverwaltung und einer zuständigen Bankangestellten gesprochen hatte, berief unsere Chefin eine Konferenz ein.
Alle 5 Minuten ruft der Kollege aus der Pressestelle an. Ja, was soll ich ihm denn sagen? Die Ermittlungen laufen. Früher hätten wir jetzt noch mindestens 8 Stunden Vorlaufzeit gehabt, bis die ersten Zeitungen mit der Nachricht rauskommen, dass es auf der Auerduld ein Verbrechen gegeben hat. Es ist zum Kotzen.
Das war aber schon richtig viel früher, Chefin.
Jetzt nervst du mich nicht auch noch, Dennis. Im Internet kursieren Fotos des Toten. Ja? Und irgendjemand hat irgendwem erzählt, das Opfer hätte sich betrunken, mit allen angelegt, sogar mit der Polizei und Vertretern der Stadt. Und sowas steht jetzt brezelbreit online. Unsere Pressestelle ist not amused.
Unabhängig voneinander haben 3 Händler, also immer ausdrücklich unter der Hand, berichtet, Bernd Werneck habe Kollegen angepumpt und sich Geld geliehen. Cash und ohne, dass seine Frau was davon erfahren durfte. Er sei dann rüber in den Kistenwirt und habe erstmal Brotzeit gemacht. Hauptsächlich flüssige Nahrung, wenn ich das richtig interpretiert habe.
Und wer hat sich um den Autoscooter gekümmert?
Seine Frau und Jens Gallo, der Angestellte.
Na und sein Sohn, während er wieder eingespannt wurde.
Gegen seinen Willen.
Ah, das ist nicht ganz klar. Manche sagen, Lukas habe zwar oft mit seinem Vater gestritten, weil er praktisch nur wegen ihm und seinen Launen und Unpässlichkeiten einspringen musste. Gleichzeitig, und das habe ich auch rausgehört, war Lukas gern auf der Auerduld und hat auch ziemlich rumgeflirtet.
Was genau heißt denn rumgeflirtet, Kollege Kalk?
Ah, hast du vergessen, was das heißt? Flirten, hä? Schöne Augen machen.
Sagt der kurzsichtigste Kommissar des Dezernats.
Ich bin
so,
zwar
komm, zur Sache jetzt, Dennis. Ich höre das Telefon schon wieder klingeln, obwohl es ausgeschaltet ist.
Einem Gerücht zufolge soll Lukas sich in jeder freien Minute am Stand 2 Schwestern aufgehalten haben, von denen er die eine scheint besonders ins Auge gehört. Also, die ihm gefällt.
Ja, also das ist seine Sache. Ich meine, was geht uns das an?
Bernd Werneck hielt sich ebenfalls gern an dem besagten Stand auf.
Was gibt's denn an dem Stand? Außer 2 offensichtlich attraktiven Frauen. Leckere Mandeln, glasierte Äpfel, die beste Bratwurst der Stadt.
Geschirr. Handgetöpferte Teller, Tassen, Porzellan, Keramik.
Vater und Sohn haben also ein Faible für Frauen, die Geschirr verkaufen. Hm. Willst du uns damit sagen, wir steuern auf ein Eifersuchtsdrama zu, das eskaliert ist?
Du wolltest meinen Bericht? Hier ist er. Also mehr habe ich im Moment nicht zu bieten.
Du hast doch auch mit jemandem aus der Stadtverwaltung gesprochen.
Ja, ein Stadtrat aus dem Wirtschaftsreferat tauchte am Markt auf. Er hat erfahren, dass es einen Toten gab und wollte sich vor Ort informieren.
Oh, ein engagierter Kommunalpolitiker. Name?
Kreitmeier, Dr. Ralf Kreitmeier.
Und was spricht er?
Er bedauert den Tod des Mannes. Er kannte ihn persönlich und habe ihn geschätzt, ihn aber auch seit 2 Jahren eindringlich gebeten, das Geschäft seiner Frau zu überschreiben, da Werneck seine Bewerbung Jahr für Jahr mindestens einen Tag zu spät abgebe. Außerdem hätten sein Gejammer und die ständigen Protestschreiben an den Bürgermeister wegen der erhöhten Standgebühren jedes verständliche Maß längst überschritten, meint der Herr Wirtschaftsreferent.
Was zahlt Werneck für den Autoscooter?
Rund 3.000. Früher waren es 1.500. Es gab schon Protestaktionen der Händler, Trommeln auf Kochtöpfe, Sprechchöre und dergleichen.
Hat's was gebracht?
Ja, für die kleineren Händler und Schausteller scheint's schon. Es klagen eh alle über immer weniger Besucher und dass die Leute nur noch Preise bezahlen wollen, die sie aus dem Internet kennen.
Elendes Internet, sag ich doch.
Die Holzstantel, die manche Händler von der Stadt kaufen, die kosten auch immer mehr, sagen sie. Inzwischen das Doppelte als noch vor ein paar Jahren. Der Wirtschaftsreferent dagegen meint, die Duld sei sowieso ein Verlustgeschäft für die Stadt und wer die Gebühren nicht bezahlen kann, der brauche halt auch nicht zu kommen. Es gäbe ja schließlich noch andere Märkte in Bayern und Deutschland.
Doch kein so engagierter Kommunalpolitiker.
Ja.
Und jetzt, da der Werneck tot ist, was passiert mit dem Autoscooter der Familie?
Ich vermute mal, dass sich ein neuer Bewerber bei der Stadt melden wird.
Hast du verifizieren können, ob die Familie Werneck Schulden hat?
Ja, der Überziehungskredit ist ausgeschöpft, sagt die Bank.
Ah.
Aber man sei kulant und wolle die Familie nicht hängen lassen. Die Wernecks seien treue und im Grunde zuverlässige Kunden, die halt mit der allgemeinen Wirtschaftslage zu kämpfen hätten. Die meisten Händler kommen gerade so über die Runden.
Von wie vielen Händlern reden wir?
Knapp 240.
Das heißt, wenn wir nicht zügig den Fall mittels Geständnis oder anderer gerichtstauglicher Beweise aufklären, müssten wir 240 potenzielle Zeugen befragen.
Naja, wobei sich gestern Abend und Nacht vermutlich nur ein minimaler Prozentsatz auch nur halbwegs in der Nähe des Tatorts aufgehalten hat und brauchbare Beobachtungen gemacht haben dürfte.
Ja, aber die könnten trotzdem etwas wissen, das uns weiterbringt. 240.
Ja. Auf dem Markt tratschen die Leute zwar gern, aber wenn es drauf ankommt, halten sie zusammen. Das ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Die verraten einander nicht.
Verrat wollen wir nicht. Uns genügt die Wahrheit. Weiß jemand, wo unser Undercover-Agent steckt? Hauptkommissar A.D. Jakob Frank.
Ja, man gehört zum Geschäft, Herr Frank. Das tun die meisten irgendwann automatisch. Meine Schwester und ich nicht. Wir sind zufrieden. Wir haben unsere Stammkunden und jedes Jahr kommen neue dazu. Ja, das ist so, ehrlich. Da brauchen Sie gar nicht so kritisch schauen. Möchten Sie einen grünen Tee aus einer von mir getöpferten Tasse?
Vielen Dank. Also, ich bedauere, dass ich kein Geschirr mehr benötige. Mein Küchenschrank ist voll, das hat sich viel angesammelt im Laufe der Jahre. Jahrzehnte. Ist Ihre Schwester heute gar nicht da?
Doch, doch. Die begleitet gerade einen Kunden zum Auto und hilft beim Tragen. Wir haben ein gutes Geschäft gemacht, ja, sehr gut.
Ach, das freut mich sehr. Aber noch ist nicht viel los und Sie machen trotzdem Umsatz. Gratuliere, Svenja.
Danke. Brauchen Sie vielleicht eine Weißwurst-Terrine? Deta ist von 1947. Original Keramikwerkstatt Hufschmied Heidhausen. Eine echte Rarität. Sie essen doch Weißwurst?
Selten.
Aber Sie trinken Tee. Schauen Sie mal, die Kanne. Dieses filigrane Dekor, Nymphenburger Porzellan. Es sind bloß 50 Stück produziert worden. Soweit wir wissen, für einen afrikanischen Gast, der derweile in Bayern gelebt hat.
Entschuldigung, ich. Ja, Frank hier.
Da bin ich wieder. Alles okay? Kunde zufrieden?
Was denkst du? Wer ist denn der Mann?
Kam von der Dosenkim rüber. Frag gern Leute aus.
Polizei? Einer von der Kripo?
Glaube ich nicht. Nach dem Bernd hat er nicht gefragt, nur so allgemein geredet. Er hätte gehört, dass die Stimmung am Markt schlecht ist und alle über die gestiegenen Gebühren klagen, solche Sachen. Garantiert lebt er allein und ist einsam und kommt hierher, um Ansprache zu haben. Das Übliche. Magst du einen Tee?
Gern.
Entschuldigung, das war eine Bekannte, die wollte mir dringend was sagen. Ach, grüß Gott. Ich bin Jakob Frank. Sind Sie die Schwester von Svenja?
Tine Grashoff, hallo.
Das ist grausam, was passiert ist, nicht?
Was meinen Sie?
Den Tod Ihres Kollegen.
Ach so, ja, ja.
Haben Sie ihn gut gekannt, Sie beide?
Vom Sehen. Jeder kennt jeden hier. Den einen mehr, den anderen weniger.
Er hat einen Sohn, habe ich gehört. Ein Mord auf der friedvollen Auer Duld. Wissen Sie, ob der Markt wegen dem Verbrechen geschlossen wird?
Glaube ich nicht.
Nein?
Na, soweit ich weiß, ist das doch nicht hier passiert, sondern drüben beim Wirtshaus über der Straße.
Ach so.
Hier wird nichts geschlossen, das wäre ja Wahnsinn. Wir sind doch auf die Duld angewiesen, wir alle. Die Händler, die Schausteller.
Der Autoscooter ist zu.
Das ist klar.
Na, vielleicht sperrt der Sohn morgen wieder auf.
Ja, wäre sinnvoll.
Ja, dann mache ich mich mal auf den Weg.
Wiederschauen, Herr Frank. War nett mit Ihnen.
Gleichfalls. Auf Wiedersehen zusammen.
Ciao. Gefällt mir nicht, der Typ. Svenja, du musst mir sagen, was heute Nacht los war. Ich hab euch gehört, euch beide.
Die Bullen glauben dir einen Scheiß, Mama.
Sie tun ihre Pflicht. Lukas, wie geht's dir? Hm? Du schaust elend aus. Wir zwei gehen jetzt einen Kaffee trinken und reden, hm?
Hey, steigt's ein, ich nehme euch mit. Auf!
Danke, Jens. Wir gehen zu Fuß. Wir brauchen frische Luft. Wir müssen eh gleich in die Gerichtsmedizin.
Da geh ich mit. Das ist doch ein Schmarrn, wenn ihr da allein hingeht. Ich will ihn auch noch mal sehen.
Gut, dann sehen wir uns in einer Stunde dort.
Ah, alles klar. Bis nachher.
Wenn die Bullen dir den Scooter zusperren, was soll's? Da hast du mal Pause. Und ich fahr zurück nach Waging. Passt schon.
Passt gar nicht, Lukas. Wir brauchen das Geld. Und du hast versprochen, uns zu helfen.
Ich hab gar nichts versprochen. Gar nichts nie.
Die Rekonstruktion der letzten Stunden im Leben von Bernd Werneck stellte uns vor größere Probleme, als wir gedacht hatten. Wie fast immer versprachen wir uns von der Auswertung der Verbindungsdaten seines Mobiltelefons konkrete Hinweise auf mögliche Begegnungen im Vorfeld der Tat. Sinnlose Hoffnung in diesem Fall, wie Jakob Frank vom sogenannten Korb-Sepp, dem Korbhändler Josef Riedle, erfuhr. Der Korb-Sepp zwängte sich, wenn bei ihm nichts los war, auch mit Anfang 60 und 10 Kilo Übergewicht, noch gern in einen Wagen und drehte eine Runde auf dem Autoscooter. Seiner Aussage nach neigte Werneck dazu, spätestens nach Dienstschluss sein Handy auszuschalten. Auf Franks erstauntes Nachfragen raunte ihm der Händler zu, das habe wohl etwas mit der Ehefrau zu tun. Werneck habe ihm nämlich einmal deutlich gemacht, dass er die Erfindung des Handys für eine moderne Pest halte. Jeder sei jederzeit erreichbar und könne rund um die Uhr verfolgt und belästigt werden. Stefanie Werneck habe ihren Mann fortwährend zur Rede gestellt und von ihm Disziplin und Verantwortungsbewusstsein für den Familienbetrieb eingefordert. Ja, nach Auffassung von Riedle lauter gescheiterte Versuche. Ansonsten bloß kein negatives Wort über den toten Kollegen. Bloß keine Einmischung in die Familienangelegenheiten anderer. Kam mir bald vor wie der alte Las Vegas-Spruch. Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Und was auf der Duld passiert, geht niemandem was an. Tja, uns schon.
Er wird nicht der einzige Mann sein, der sein Handy ausschaltet, wenn er Ruhe vor der Familie haben möchte.
Feigheit ist weit verbreitet.
Der schwarze Tee mit Zitrone, die Holundersaftschorle.
Danke. Haben Sie gestern Abend auch bedient?
Möglich wär's.
Wollen Sie jemanden fragen, ob Sie anwesend waren? Vielleicht Ihren Telefonjoker?
Witzig. Möchten Sie was essen auch? Was ist das? Ich habe meine Lesebrille gerade nicht auf.
Das ist ein Ausweis der Polizei. Fariza Nasri, Kommissariat 101.
Ah, wegen dem Bernd. Ja, der war gestern da, ja?
Und Sie waren auch da?
Ja, klar. Immer wenn Duld ist.
Setzen Sie sich doch bitte einen Moment. Frank ist mein Name. Bitte.
Die Gäste sind alle versorgt. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie?
Jürgen. Alex. Ich habe nichts mitgekriegt. Habe erst heute Morgen erfahren, was los war. Der Bernd ist erschlagen worden? Mit was?
Wie lang war Bernd Werner gestern hier im Kistenwirt?
Hey, der war da. Dann war er weg. Dann war er wieder da.
Er hielt sich zweimal am Abend bei Ihnen auf.
Ja, das kommt vor. Er ist halt ein bisschen wankelmütig.
Wankelmütig? Na bitte, erklären Sie uns das.
Er wankt halt. Er ist nicht gerad, er ist schief. Verstehen Sie mich? Der Mann hat Probleme. Sein Autoscooter wirft nicht mehr so viel ab wie früher. Seine Frau ist nervlich angeschlagen. Sein Sohn will den Betrieb nicht übernehmen. Deswegen sage ich, auf der einen Seite sorgt der Bernd sich ums Geschäft und redet davon, dass er eigentlich längst zusperren und sich was Neues suchen müsste. Dann wieder sagt er, das ist ein Familienunternehmen, das darf man nicht aufgeben. Dann schimpft er auf seine Frau, weil die angeblich heimlich mit dem Jens rumturtelt. So Zeug. Da denke ich mir, der weiß nicht, was er will. Der hat irgendwie die Richtung verloren. Mei, ist ein stressiger Job als Schausteller. Und dann trinkt er zu viel. Und das ist nie gut. Außer auf der Wiesn, wenn es um nichts geht.
Wann war er gestern das erste Mal hier?
Um 6 Uhr.
Also 2 Stunden vor Marktschluss.
War nicht gut beieinander, Bernd, gestern.
Heißt?
Hat mittags schon 2 Weißbier gebraucht.
Na, dann war er 3-mal bei Ihnen.
Stimmt, so gesehen.
Also er ist um 6 gekommen und wie lange geblieben?
8, 8:30. Seine Frau hat ihn knapp verpasst.
Stefanie Wernick war auch hier.
Naja, 2-mal insgesamt.
Und wann zum 2. Mal?
Da war es eigentlich gar nicht richtig da.
Herr Ergang, Sie müssen uns jetzt schon ein bisschen konkreter antworten, sonst wären wir auch wankelmütig.
Kein Stress, Frau Nasri. Ich hab die nur durchs Fenster gesehen. Sie hat den Bernd gewunken und der ist dann raus.
Und dann?
Dann nix.
Der Bernd Wernick ist nicht wieder zurückgekommen.
Doch.
Dann war der Bernd praktisch 4-mal da.
3,5, würde ich sagen.
Das darf doch nicht wahr sein. Ihr Stammgast Bernd Wernick ist im Hinterhof der Gaststätte, in der Sie jeden Tag arbeiten, brutal niedergeschlagen worden und ist verblutet. Und Sie speisen uns hier mit kruden Informationen ab?
Ich speise überhaupt nichts ab.
Doch Sie müssen jetzt mal klar denken angesichts der Situation. Sie sind ein Zeuge, Herr Ergang. Womöglich haben Sie das Mordopfer als letzter lebendig gesehen.
War das echt ein Mord? Nicht einfach ein Unfall? Ich meine, dass jemand einfach durchdreht ist und so halt.
Ich drehe gleich durch, Herr Ergang. Sagen Sie Ihrer Kollegin hinterm Tresen, sie soll für Sie übernehmen. Wir machen jetzt ein Protokoll.
Na, das geht nicht. Ich hab Schicht.
Wir haben alle Schicht. Sitzen bleiben, Hirnzellen ordnen, klare Sätze sprechen und bitte.
Also ich weiß nicht.
Das dauert keine 10 Minuten, wenn Sie sich konzentrieren, Herr Ergang.
Nach einer knappen halben Stunde kramte Alex Irrgang ein letztes Detail aus seiner Erinnerung. Als Wernick etwa eine Viertelstunde vor Mitternacht in das Lokal zurückkam, habe er auf dem Weg zur Toilette den Kellner am Arm gepackt und ihm zugeraunt, seine Frau drehe komplett durch und wolle ihn kaputt machen. Laut Alex Irrgang waren genau das die Worte des späteren Opfers. Ob Stefanie Wernick danach draußen auf ihren Mann gewartet hat, blieb unklar. Feststand, sie tauchte etwa gegen 11:30 Uhr nachts vor einem Fenster der Gaststätte auf. Sie klopfte, was Wernick bemerkte, da er am Tisch in der Nähe saß. Sie fuchtelte so lange mit beiden Händen, bis er aufstand und zu ihr ging. Den Inhalt der darauffolgenden Auseinandersetzung bekamen weder der Kellner noch dessen Kollegin oder die Gäste mit. Allerdings seien die wütenden Gesten beider Personen unübersehbar gewesen. Offiziell sperrte der Kistenwirt um 1 Uhr zu. Nach Aussage des Kellners sei Wernick noch bis etwa 12:45 geblieben, bis er, O-Ton Irrgang, ziemlich schief und unverständliches Zeug vor sich hinfluchend, die Gaststätte verlassen habe. Für das, was daraufhin geschah, gab es bisher keine Zeugen. Allen Rätseln zum Trotz. Gerade als Jakob Frank und ich den Kistenwirt verließen, schickte mir meine neue Kollegin Inka eine SMS mit einer Erfolgsmeldung. Inka?
Vor 1 Minute hat Defner aus dem Labor angerufen. Sie hat den Beweis. Die getrockneten Schlieren auf dem einen Pflasterstein passen zu Wernicks Blut. Mit dem Stein ist das Opfer erschlagen worden. Fingerspuren sind leider unbrauchbar. Scharfkantiger Stein, fast quadratisch, ein gewöhnlicher Granitstein. Die Baustelle liegt direkt hinter dem Kistenwirt. Den Bauzaun hat es beim Sturm von der Woche zerlegt. Das Material liegt rum, jeder Zugriff.
Es wäre also möglich, dass der Täter oder die Täterin sich den Stein vorher besorgt hat. Das wäre dann ein Fall von Mord.
Ich würde sie zeigen, Felice. Aber warte, Dennis möchte noch mit dir sprechen.
Genau, grüß dich. Ich habe News vom Sohn.
Hey, Dennis. Wo war er denn nach der Arbeit am Autoscooter?
Mit seinem Kumpel beim Zocken, das heißt beim Kickern und Flippern. Leon Balk heißt der Kumpel und arbeitet bei seinen Eltern am Kettenkarussell. Das gehört der Familie. Die beiden Männer kennen sich von verschiedenen Jahrmärkten, auf denen die Eltern ihre Geschäfte betreiben.
Mhm. Und wo waren die beiden?
In einem Spielsalon auf der Rosenheimer Straße. Von etwa 20:30 bis 21:45, sagt Leon Balk.
Und danach?
Balk ist nach Hause, der wohnt in der Preisingstraße und Lukas Wernick wollte auch nach Hause.
Sagt Balk.
Getrackt haben wir Lukas noch nicht. Sollen wir?
Ja, mach mal. Und die Mutter auch.
Brauchen wir eine richterliche Anordnung für den Telefonanbieter?
Versuch's erstmal ohne Inka. Was macht denn der Kumpel für einen Eindruck auf dich, Dennis?
Das sind Buddies, die 2. Da fällt kein negatives oder doppeldeutiges Wort über den jeweils anderen. Die Schausteller haben ihre Erfahrungen mit den Behörden, Polizei inbegriffen. Besser keine Silbe zu viel.
Verstehe. Wie war es mit Mutter und Sohn in der Gerichtsmedizin, Inka?
Die gute Seele war auch dabei.
Sie wohnen idyllisch, Frau Wernick.
Wir hatten Glück. Die Wohnung geht nach hinten raus. Auf der anderen Seite führt die Balanstraße vorbei. Die kann ziemlich laut sein. Weswegen müssen Sie mich noch mal so dringend sprechen?
Sie haben gemeinsam mit Ihrem Sohn Ihren Mann identifiziert. Zudem in Anwesenheit Ihres Mitarbeiters Jens Gallo.
Ja und?
Sind Sie eng mit ihm, mit Herrn Gallo?
Das habe ich doch Ihrem Kollegen, dem Herrn Frank, schon erklärt. Jens Gallo arbeitet seit ewigen Zeiten für uns. Er gehört zur Familie. Was ist daran auszusetzen?
Nichts, Frau Wernick. Sie hatten gestern Abend eine heftige Auseinandersetzung mit Ihrem Mann. Sie haben ihn in seinem Stammlokal aufgesucht. Sie haben sich angeschrien. Er war betrunken, wie so oft.
Ich wollte doch nur, dass...
Wollen Sie sich kurz hinsetzen vielleicht?
Ich halte es alles. Ich halte es nicht mehr aus. Ich habe alles versucht. Alles ertragen habe ich und geredet. Immer und immer wieder geredet. Und er kann so lieb sein, so lustig, wenn er normal ist. Schauen Sie mich an. Wenn ich in den Spiegel schaue, zucke ich zusammen vor Schreck, weil ich so alt bin, so uralt schon. Ich bin noch nicht einmal 50. Was soll ich denn noch tun? Was denn? Was soll ich tun bei so einem Ach? Entschuldigung. Können Sie sich neben mich setzen und mich kurz in den Arm nehmen? Nur kurz. Ganz kurz, bitte.
Ganz toll, kleiner Mann. Und nochmal. Hallo, Jakob. Willst du es doch nochmal probieren?
Besser nicht. Ich wollte noch was fragen, Kim. Das treibt mich schon die ganze Zeit um.
Frag ruhig, Jakob.
Wie gut kennst du die Stefanie Wernick wirklich?
Nicht so gut, schätze ich. Super geworfen. Alle Dosen abgeräumt. Hier, da ist dein Gewinn. Ich kenne die Steffi vom Sehen.
Hast du gestern Abend mit ihr gesprochen?
Kurz. Es ging ihr nicht gut. Sie hat mal wieder den Bernd gesucht.
Und wann war das?
Kurz nach 8. Wir haben gerade alle zugemacht.
Und was wollte sie von ihm?
Hat sie wahrscheinlich Sorgen gemacht. Frag sie doch selber. In der Familie ist der Wurm drin. Das steht fest.
Ich war einfach wütend. So unfassbar wütend. Wissen Sie, wie oft er eine Therapie begonnen hat und wieder abgebrochen? Und wer geht dann hin zur Therapie? Ich. Aber ich schaffe das doch nicht alles allein. Schaffe ich nicht.
In der Nacht ist der Streit mit Ihrem Mann also eskaliert?
Ich war kurz davor, ihm eine zu schmieren. Stellen Sie sich das vor. Ich hätte ihn fast geschlagen.
Entschuldigung, ganz kurz. Ja, Inka?
Gallo sagt, Stefanie war heute Nacht bei ihm.
Wann hat er das gesagt?
Er steht vor mir.
Ah ja. Er ist extra deswegen ins Kommissariat gekommen, ja?
Ja, es war ihm wichtig.
Und wie glaubhaft?
Red selber mit ihm.
Verstehe. Okay, du, ich komme, ja?
Würden Sie Ihre Aussage vor meiner Kollegin wiederholen, bitte?
Deswegen bin ich ja da. Frau Wernick war in der letzten Nacht bei mir. Wir sind befreundet, gut befreundet.
Gut befreundet bedeutet in diesem Fall, Sie haben eine Affäre mit Stefanie Wernick. Was Sie bisher bestritten haben.
Was heißt bestritten? Was heißt Affäre?
Von wann bis wann war Frau Wernick heute Nacht bei Ihnen?
Das kann ich Ihnen genau sagen. Nach der Arbeit waren wir beim Nikos was essen. Dann sind wir zu mir, dann haben wir geredet und dann sind wir ins Bett. Und in der Früh ist Stefanie zu sich heimgefahren, wie immer.
Wann in der Früh?
Gegen 6.
Musste sie nicht damit rechnen, dass ihr Mann zu Hause auf sie wartet und sie fragt, wo sie die ganze Nacht war?
Und wenn schon. Er bleibt schon einmal über Nacht bei seinem Gspusi. Er hat keine Hemmungen mehr, dem ist alles wurscht.
Das Gspusi? hat einen Namen und eine Adresse?
Kenn ich nicht.
Herr Gallo?
Keine Ahnung.
Was soll die Lügerei jetzt wieder?
Dann zurück zur entscheidenden Nacht. Frau Werneck kann nicht die ganze Zeit bei Ihnen gewesen sein.
Da waren Sie dabei, Frau Nasri?
Frau Werneck wurde eine halbe Stunde vor Mitternacht an einem anderen Ort gesehen.
Frau Morgana.
Herr Gallo, wollen Sie wegen des Verdachts der Mittäterschaft in Untersuchungshaft?
Kann sein, dass man kurz weg war. Ich war erledigt und habe früh geschlafen. Kann sein.
Hat Frau Werneck später am Abend ihre Wohnung nochmal verlassen? Ja oder nein?
Ja. Ja, sie war weg. Aber nicht lang, verdammt.
Geisterstadt von Friedrich Arni. Erster Teil. Jakob Frank, Martin Pfeifel, Farisa Nasri, Franziska Schlattner, Anja Sandkorn, Katja Birkle, Dennis Kalk, Nicola Mastro-Berardino, Inka Selleck, Nathalie Spinell, Stefanie Werneck, Franziska Ball, Lukas Werneck, Vinzenz Sommer, Jens Gallo, Florian Fischer, Svenja Grashoff, Ina Mehling, Tine Grashoff, Sissi Forster, Kim Linke, Michaela May, Alex Irrgang, Maximilian Kraus. Komposition Karim Schalabi, Ton und Technik Jan Piepenstock, Susanne Herzig. Regieassistenz Henriette Fridoline Schmidt, Regie Stefanie Rang. Produktion Bayerischer Rundfunk 2024. Redaktion Katharina Agathos.
Und jetzt eine Podcast-Empfehlung.
Mann, nee. Also ein Spitzel bin ich bestimmt nicht, weil ich nämlich nicht zu den Freunden von Mutter gerechnet werden möchte. Ich lass mich nicht so gern rumkommandieren. Weißt du, wenn es nach mir ginge, dann würde ich gar nicht erst geweckt werden. Überhaupt, der ganze Zimt hier geht mir auf den Geist.
Zimt? Was für ein Zimt?
Ja, Zimt eben. Hier, der ganze Blödsinn.
Okay, du bist ganz schön mutig.
Ich sag halt, was ich will.
Aber wenn du nicht zu den Freunden von Mutter gezählt werden willst, zu wessen Freunden gehörst du denn dann?
Na, jetzt stellst du aber ganz schön viele Fragen, mein Lieber.
KI-Mam, Staffel 3. Science-Fiction-Hörspielserie von Serotonin. In der ARD-Audiothek.